Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Ich begrüße Sie zu einem Wortwechsel unter der Überschrift Sturm auf Ikonen des Rassismus. Brauchen wir einen neuen Blick auf unser kulturelles Erbe? Es diskutieren die Historikerin und Museumschefin Ute Ewert, der Ethnologe und Wissenschaftsjournalist Andreas Schlotauer und der Kulturaktivist und Künstler Michael Küppers-Adibisi. Die Rassismusdebatte hat sich nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt von den USA inzwischen auf die halbe westliche Welt ausgebreitet, auch nach Deutschland. Herr Küppers-Adibisi, Sie sprechen von sich selbst als schwarzem deutschen Mann. Sie haben zusammen mit Ihrer Frau ein afrodeutsches Archiv aufgebaut, das sich unter anderem den Themen Migration und Rassismus widmet. Aus Ihrer Sicht, wie groß ist das Problem Rassismus in Deutschland?
Ich würde gerne ganz kurz kontextualisieren. Wir widmen uns selten den Themen Migration und auch selten den Themen Rassismus, weil wir eigentlich proaktiv Leerstellen im deutschen Diskurs und in der deutschen Präsenz positiv besetzen. Und wir verstehen uns als Teil der deutschen Gesellschaft. Von daher ist Migration nicht wirklich unser Fokusthema. Es ist natürlich auch ein Randthema, weil wir betroffen sind als Teil der schwarzen Diaspora. Das Thema Rassismus in Deutschland ist ein 360-Grad-Thema, das auch in den Dimensionen Zeit und Raum zu verorten ist. Das heißt, wir haben ein Problem, das sich aus den Zeiten des Kolonialismus bis in die Gegenwart fortschreibt und da dann natürlich auch neorassistische und neokoloniale Formen annimmt.
Andreas Schlotauer, Sie befassen sich als Ethnologe viel auch mit Kunst und Kultur. Seit 2006 sind Sie Vorsitzender der gemeinnützigen Vereinigung der Freunde afrikanischer Kultur. Ist in Ihren Augen das Problem Rassismus in Deutschland gewachsen in letzter Zeit oder ist das Bewusstsein dafür gewachsen, dass es ein Problem ist?
Also ich würde mal erstmal vom Interesse ausgehen. Das Interesse für Afrika ist über unseren Kreis, der doch recht übersichtlich ist, hinaus und Personen, die selber Verwandte in Afrika haben, in Deutschland relativ gering. Dadurch sind natürlich auch die Kenntnisse über afrikanische Länder gering und das Bewusstsein, dass Afrika ein riesiger Kontinent ist mit sehr, sehr verschiedenen Kulturen, Sprachen, Volksgruppen, Konflikten, Geschichte. Und dann natürlich resultiert aus sowas leicht Rassismus. Ich meine, in meinem persönlichen Bekanntenkreis ist das erfreulicherweise sehr, sehr wenig oder ganz selten. Auch in Personen, die ich nicht kenne und denen ich begegne, erfahre ich ganz selten mal solche rassistischen Äußerungen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man in Deutschland dann auch solche Erfahrungen macht. Also ich habe Freunde aus afrikanischen Ländern, die mir durchaus auch solche Situationen immer wieder erzählt haben. Aber wenn solche Freunde von mir alleine unterwegs sind, haben sie durchaus auch solche Erlebnisse, ja. Nicht sehr erfreulich, aber es ist auch nicht unbedingt immer ganz so verbreitet, wie es dann vielleicht gedacht wird, nicht? Also
Ute Ewert, Sie leiten seit 2017 die Museen in der Zitadelle Spandau in Berlin, wo Sie unter anderem auch Büsten und Denkmäler ausstellen, die aus dem öffentlichen Raum in der Stadt entfernt worden sind. Im Zuge der Proteste jetzt im Zusammenhang mit der Gewalt gegen George Floyd sind auch viele Statuen von weißen Männern, die in Zusammenhang gebracht werden mit Diskriminierung nicht weißer Menschen, entweder beschädigt worden oder sie sind gefällt worden. Solche Denkmalstürze, nennen wir es mal so, sind das notwendige Gesten, wenn eine Gesellschaft Rassismus verlernen will?
Aus meiner Sicht ist das tatsächlich in diesem Fall genauso, wie Sie es gesagt haben, weil die vorherigen friedlichen Versuche, diese Statuen, die ja Ehrungen darstellen im öffentlichen Raum, zu problematisieren, vielleicht auch mal zu kontextualisieren oder in welcher Form auch immer mal damit anders umzugehen, als sie ursprünglich gemeint gewesen sind, sind verhallt, weil keiner mit so richtig zugehört hat oder vielleicht das ausgesessen hat oder wie auch immer. Und erst durch die Aggression, die jetzt stattgefunden hat, werden diese Menschen überhaupt erst einmal gehört? Und ich denke, dass am Anfang vielleicht stehen kann, also aus meiner Sicht, gerade als Historikerin oder als Museumsleiterin, die gerne Dinge bewahrt, ist es natürlich schlecht, wenn die Dinge dann ins Meer geworfen werden oder ins Wasser geworfen werden und richtig vernichtet werden. Wobei ich auch das verstehen kann, dass nicht alles musealisiert werden muss. Aber so als Auftakt, um überhaupt in diese Diskussion zu kommen, finde ich, ist das tatsächlich verständlicher.
Wir sehen, dass die beiden anderen diskutieren. Dann ist es tatsächlich zwar Sachbeschädigung, wenn man so will, aber notwendig, weil es eine symbolische Abkehr vom Feiern von aus unserer Sicht heute nicht mehr feierungswürdigen Individuen bedeutet?
Den Sturz von Denkmälern halte ich als Teil von Gewalt für vollkommen überflüssig. Also ob das jetzt gegen Personen sich richtet oder gegen Sachen. Ich bin der Meinung, dass man sich damit dem Thema und dem Menschen, den man da verehrt, in einem Denkmal beschäftigen sollte. Und die Diskussion über diese Person, die dann bei Wissenschaftlern ja oft stattfindet, aber in der Öffentlichkeit, in der Breite, wie Wissenschaftler sie diskutieren, dann schon nicht mehr ganz so vielfältig darstellt, mit auch gegensätzlichen Positionen und Personen, die dann auch streiten öffentlich über ihre Meinungen und ihre Erkenntnisse. Wenn dieser Streit sehr viel öffentlicher und auch an viel mehr Stellen stattfinden würde, dann wären auch vielleicht diese Ausbrüche von Aggression gegen Objekte gar nicht nötig. Weil letztlich geht es ja darum, was machen wir heute aus den Unzufriedenen und den Verhältnissen, die zu dieser Unzufriedenheit führen. Und da sehe ich nicht das Objekt oder das Denkmal als den Anlass, sondern das ist nur das Symbol, das genommen wird, um diese Aggressionen, die man auf die heutigen Verhältnisse hat, nach außen darzustellen. Und ich werde eher dafür, dass man intern diese Diskussion verstärkt, auch also mit allen möglichen Mitteln, und versteht, wie es zu dieser Unzufriedenheit und zu diesen Erfahrungen kommt bei den einzelnen Menschen.
Teilen Sie diese Meinung, Herr Küppers-Adibisi?
Ja, warum nicht? Teilen bin ich immer sehr, sehr gerne dabei,
Partizipation. Ja, aber abgesehen davon, man könnte natürlich argumentieren, dass es durchaus notwendig ist, dass man aus dem öffentlichen Raum Symbole befreit. Und wenn man denn nicht gehört wird, wie Frau Ewert gesagt hat, dann eben auch in einer Form von Selbstjustiz, wenn man sich gegen ein System, die diese verkörpern, auflehnen will.
Die Frage, ob Statuen oder andere soziale Skulpturen aus dem öffentlichen Raum gewaltvoll entfernt werden sollen oder nicht, negiert aus Perspektive der schwarzen Diaspora erst einmal das Leid, die Wut, den Hass, der möglicherweise über viele Jahrzehnte gewachsen ist und der auch oft dadurch wächst, dass viele den bestehenden Rassismus nicht anerkennen und dazu die Jobmöglichkeiten, die Wohnungsmöglichkeiten, die Ausgrenzung, wie vor kurzer Zeit Frau Perret-Herzberger, die für uns Deutschland im Brüsseler Parlament sitzt, die dort rassistisch angemacht worden ist von der Polizei.
Farbige Abgeordnete der Grünen im Europa.
Farbig vermeiden wir, weil das ist eine Zuschreibung, die sehr...
Angehörige der People of Color, sagen Sie dann?
People of African Descent, genau. Wir sind in der UN-Dekade der People of African Descent. Und dieser Sprachgebrauch ist auch ein sehr positiver.
Aber ein englischer, eine deutsche Entsprechung in dem Sinne gibt es nicht, weil farbig hat schon einen gewissen Zusammenhang, den Sie ablehnen.
Na, farbig ist aus dem zum Beispiel südafrikanischen Kontext zu verstehen. Da gab es die Einteilung in Colored, White and Black. Und dem verwehren wir uns natürlich aus bekannten Gründen.
Ich würde Herrn Küppers-Adibisi kurz eine Frage stellen. Also wenn jetzt der Sturz eines Denkmals, wenn es denn gestürzt ist und entfernt ist, sind denn wirklich die Personen, die es gemacht haben, danach zufriedener? Und haben sie ihre Diskussionen und das, was ihnen fehlte, in die Öffentlichkeit gebracht dann auch? Also ist das nicht nur dieser symbolische Akt, der dann letztlich doch wieder zu nichts führt und die Verhältnisse doch nicht ändert?
Herr Schlotterer, ich danke Ihnen herzlich für diese Frage, weil die führt nämlich direkt an die Essenz dessen, worüber wir hier heute uns so wortreich unterhalten dürfen. Ihre Einlassung vorhin, das Ganze erstmal intern auszuhandeln, ist ja genau das Problem, mit dem wir alle zu tun haben. Intern, die ganzen Kreise sind weiß, die sind männlich und die sind normativ hetero. Das heißt, von einem intersektionalen Standpunkt heraus daran gehend, ist niemand, der wirklich betroffen ist, da. Das heißt, Menschen, die sagen, wir haben nicht wirklich so viele Probleme hier in Deutschland mit dem Rassismus, die aus einer weißen Position sprechen, negieren natürlich damit den Erfahrungshintergrund der Betroffenen. Und von daher ist es sehr schwierig, an dem Punkt überhaupt in den Diskurs einzusteigen, weil das ja genau das Problem ist. Und das war das, was ich lediglich sagen wollte. Ich habe nicht legitimiert, dass die Stürze der Statuen oder das Kopfabschlagen, wie wir das gestern in Berlin gesehen haben, von einer rassistisch konnotierten Skulptur, die von einem Bildhauer aus der Nazizeit hergestellt worden ist und die im öffentlichen Raum in Berlin stand oder noch weiterhin steht, ohne Kopf jetzt halt. Ich bin jetzt nicht selber jemand, der proaktiv hingeht und Skulpturen die Köpfe abschlägt. Wie Sie das schon gesagt haben, sind das erstmal Symbolhandlungen. Aber Symbolhandlungen, und so hat Frau Evert das ja auch schon formuliert gehabt, Symbolhandlungen, die sehr wohl einen Diskurs in Bewegung setzen können.
Genau, da würde ich auch gerne nochmal zu einsteigen, weil ich da auch gerne meine Position nochmal präzisieren möchte. Ich bin auch nicht dafür, dass halt jetzt die ganze Zeit Gewalt ausgeführt wird. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der symbolische Akt an einem Symbol eben eine Diskussion genauso eben anstoßen kann. Die Diskussion wird ja auch angestoßen, soll es dann abgebaut werden und ins Museum geschafft werden? Was passiert dann danach eigentlich? Ne, darüber kann ich ja vielleicht dann auch nochmal berichten, was dann eigentlich im Museum passiert. Und das andere ist, das möchte ich dann auch nochmal sagen, auch dieses Musealisieren oder das im öffentlichen Raum stehen lassen und dort dann kontextualisieren mit irgendwelchen Texttafeln oder was auch immer, muss nach wie vor bei jedem einzelnen Objekt abgewogen werden. Weil ich habe auch mit Studierenden aus Charlottesville gesprochen und ich habe mit Künstlern aus dem Monument Lab in Philadelphia gesprochen, die sich dann eben auch über Sklavenhalter und Konföderierten-Denkmäler Gedanken gemacht haben. Und die Idee, dass so ein Ding dann jetzt auch noch ins Museum kommt, also damit quasi auch nochmal auf eine Form vielleicht geehrt wird, von einer Skulptur, die es zu Hunderten, zu Tausenden gibt, auch als Massenware halt hergestellt wurde und eben nicht zu der Zeit, sondern dann später, als die Sklaverei schon abgeschafft war, nochmal aufgestellt worden sind. Auch das muss halt mitbedacht werden. Es gibt verschiedene Versionen.
Was ist denn zu halten von dem Argument, dass Denkmäler ja auch bedeuten, mal dran denken, im wahrsten Sinne des Wortes? Also sie sind ein Form der Erinnerungskultur, und erinnern muss ja nicht immer huldigen heißen, sondern kann auch mahnen heißen, und dass man aus dieser Position heraus natürlich sagen könnte, lass die Dinger stehen als eben nicht Denkmäler, sondern Mahnmale vielleicht eher, und um den Kontext zu erklären, lass sie uns umschreiben, ergänzen, gegen Statuen dazu stellen, verfremden, wie auch immer, nur nicht entfernen.
Ja, das geht beides. Also meiner Ansicht nach müssen wir aushalten, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt. Wir müssen aushalten, dass es bei jeder einzelnen Statue einen anderen Weg geben kann. Und der muss aber transparent diskutiert werden. Und ich bin da komplett auch der Meinung, dass, wenn jetzt zum Beispiel diese Statue, von der vorhin gesprochen wurde, der Kopf abgeschlagen wurde, die sollte nämlich zu uns kommen, auf die Zitadelle mit der Initiative Schwarzer Menschen, war der Beschluss gefasst worden, die abzubauen. Gestern Nacht wurde ihr der Kopf abgeschlagen, jetzt will ich sie erst recht ausstellen, aber nicht ich will sie ausstellen, sondern ich möchte sie eben mit der Initiative Schwarzer Menschen ausstellen.
Mit Kopf oder ohne?
Am liebsten ohne Kopf. Wenn der Kopf wiedergefunden wird, dann wird er daneben gelegt, das wird nicht restauriert. Das wird dann so, wie es jetzt eben aussieht, ausgestellt, aber auch nur, wenn das die Menschen möchten, die es betrifft. Weil ich bin, weißer geht's nicht.
Ja, Herr Schluthauer?
Ich wollte noch dann zu Herrn Küppers Adibisi sagen, ich meine, letztlich zeigt ja diese Wichtigkeit der Gewalt gegen Objekte, dass vorher die Diskussion schon versäumt wurde. Und dass die Stimmen, die eben in der Minderheit offensichtlich sind, mit ihren Stellungnahmen gar nicht gehört worden sind. Und das ist eben das, was erfreulicherweise heute ja mit dieser Sendung auch stattfindet, dass eben verschiedene Personen zu Wort kommen, die sonst vielleicht sich gar nicht öffentlich äußern könnten. Und wenn man das erweitert, dann hat man vielleicht auch die Verlegung von Denkmälern in Depots von Museen, ist dann wahrscheinlich auch weniger gewaltvoll und weniger Eingriff, als es heute nötig zu sein scheint. Nicht? Wobei ich persönlich einfach, ich halte erstens nichts von Denkmälern. Die Verehrung von Menschen durch Denkmäler halte ich für falsch. Das ist für mich eine unnötige Eitelkeit. Und Benennung nach Straßennamen nach Personen, ich würde halt Bäume und Blumen nehmen und Städtenamen und keinen Personen. Diese Art von Personenkult finde ich unnötig.
Der französische Präsident hat gesagt, auch angesprochen auf die Frage, ob Statuen, Denkmäler von Rassisten, Kolonialherren, Menschen, die nicht Weiße diskriminiert haben, entfernt werden müssten. Nein, die sollten im öffentlichen Raum erhalten bleiben, denn man solle nicht die Spuren entfernen, man solle diese Vergangenheit nicht leugnen, sondern sie gehörten zu der Wahrheit dessen, was wir sind.
Ja, das ist ein sehr schöner Auftakt, um nochmal tiefer in den Diskurs einzusteigen. Wir haben die Möglichkeit, Wahrheit zu definieren. Das hat bereits Hegel getan, das hat bereits Kant getan, das haben ganz, ganz viele der Philosophinnen in der deutschen Kulturgeschichte bereits unternommen und versucht. Und diese Wahrheit ist eine Wahrheit, die, ich sage mal, nicht die meine ist, nicht die unsere ist im Sinne der schwarzen Diaspora in Deutschland und die vor allen Dingen, auch wenn ich jetzt die verschiedenen deutschen Konstrukte, Weimarer Republik, Nazi-Deutschland, die beiden getrennten Deutschlands und dann das wiedervereinigte Deutschland mir ansehe, dann gibt es da eine Kontinuität, die bezieht sich, und da plädiere ich doch sehr stark für eine Klarheit in den Definitionen. Wir sprechen hier von Denkmälern und wir sprechen aber auch von Kunstwerken, Skulpturen. Das war jetzt das, wovon wir geredet hatten, was da den Kopf abgeschlagen bekommen hatte. Diese Skulptur hat eine schwarze Person dargestellt in abwertender Art und Weise. Und das ist mit Sicherheit keine, wie Herr Schlotauer anführte, Verherrlichung oder Preisung eines Menschen gewesen, um die es da geht, sondern eine Herabsetzung. Und genau das ist der Krux, mit dem wir hier zu tun haben. Es gab in Deutschland in der Zeit der Nazis gab es ein Ministerium für Propaganda. Und genau das ist nämlich das, was hier passiert. Wir haben eine weiße Kulturpropaganda, eine in dem Sinne auch weiße Kulturmafia, die seit Jahrhunderten das Bild von schwarzen Menschen, ob nun auf dem Kontinent in Afrika oder in den Diasporas global, weltweit, so darstellt, dazu gehören illustre Namen, ich fange später vielleicht mal an, da ein bisschen aufzuzählen, die einfach immer wieder in das gleiche Kerbholz schlagen, nämlich, dass Schwarz gleichbedeutend ist mit niedrigem Bildungsstand, mit Nicht-Menschsein, mit der Absprechung der Menschenrechte. Und erst mit teilweiser Rückgabe, wie Frau Küppers-Adebisi das in ihrem Werk Negritude schildert, mit einer politischen Rückgabe der Menschenrechte nach dem Code Noir in Frankreich, nach den Black Laws in den USA oder nach den Rassengesetzen in Deutschland, ist überhaupt die Möglichkeit da gewesen, für schwarze Menschen teilzuhaben an diesem Gesamtkonstrukt Deutschland.
Aber was bedeutet das für diejenigen Menschen, die verhindert haben, dass schwarze Menschen teilhaben konnten? Wie gehen wir mit denjenigen um, die in irgendeiner Form gewürdigt, an die erinnert wird, die im öffentlichen Raum ausgestellt werden, dargestellt werden und genau das symbolisieren? Macht man es zum Beispiel, wie es in Hannover mit dem Denkmal von Karl Peters geschehen ist? Das war der Begründer der Kolonie Deutsch-Ostafrika. Die sollte ursprünglich mal beseitigt werden, wollten die 68er seinerzeit. Und dann hat man sich entschieden, nein, man lässt sie stehen. Und daneben steht mittlerweile eine Mahntafel, auf der steht, dieses Denkmal wurde 1935 durch die Nationalsozialisten errichtet. Es stand für die Verherrlichung des Kolonialismus und des Herrenmenschentums. Uns aber ist es Mahnung, uns einzusetzen für die Gleichberechtigung aller Menschen. Ist das eine Art, damit umzugehen und dem auch entgegenzuwirken, was Sie gerade beschrieben haben, dass sozusagen dieses Bild der Herabwürdigung, der Minderwertigkeit immer wieder perpetuiert wird, obwohl das natürlich in dieser Person auch wieder gegeben ist?
Ja, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, eben ein verherrlichendes Denkmal, wie es ja eben auch schon zu Recht genannt worden ist, als Selbstpräsentation eben zu nehmen und umzuwidmen. Das kann man durch so etwas machen, wie eben so eine Mahntafel, das kann funktionieren. Es kann aber eben auch durch den Abbau funktionieren und das Ganze dann eben in einem anderen Kontext im Museum vielleicht in einer Art Safe Space zu zeigen und da eben zur Diskussion auch zu stellen. Es ist ja nicht damit getan, dass es im Museumsdepot verschwindet, sondern eben vielleicht auch im Ausstellungsraum, der ja eben auch öffentlich ist. Es kann aber eben auch sein, dass nochmal eine ganz andere Möglichkeit, eben eine künstlerische Darstellung oder eine Dekonstruktion im öffentlichen Raum stattfindet. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und eben nicht die eine richtige. Und da denke ich, ist es in diesem Fall in den 60er Jahren ganz gut gewesen. Aber in der jetzigen Diskussion wäre es halt super wichtig, eben genau die Menschen zu fragen, die es betrifft, an so etwas vorbeigehen zu müssen. Und Karl Peters war, also das war der Rassist schlechthin. Der hat sich eigentlich fast selber noch fast schlechter dargestellt, als er in Wirklichkeit war. Er hat daraus irgendwie offensichtlich auch noch so eine merkwürdige Befriedigung gezogen. Und das Denkmal stammt ja dann noch nicht mal aus der Kolonialzeit. Wir haben ja irgendwie das Phänomen in Deutschland, dass relativ wenige Kolonialherren als Statuen, Denkmäler irgendwo rumstehen, weil das einfach gar nicht unbedingt so ein Phänomen gewesen ist, die jetzt besonders zu ehren. Das war ja auch nur eine kurze Zeit in Deutschland. Wir haben da dann eben die Straßennamen, um die es jetzt gehen müsste. Und Menschen, die dafür verantwortlich waren, wie Bismarck oder Kaiser Wilhelm II., da müsste dann vielleicht auch bei deren Denkmälern dann mal vielleicht eine Einordnung in diese Richtung diskutiert werden.
Kann ich da auch noch kurz was zu sagen? Also Peters ist ja ein schönes Beispiel, weil der wurde ja sogar in seiner Zeit juristisch verfolgt und auch verurteilt und war für die Verbrechen, die er begangen hat, als Person, es war nicht nur ein Rassist, es war einfach auch ein schlechter Mensch. Der hat Menschen umgebracht, nicht? Also, und wurde dafür in Deutschland.
What's the difference?
Ja, also ich sage nur, also nicht jeder schlechte Mensch ist Rassist, aber man kann schlechter Mensch sein, ohne Rassist zu sein, nicht? Also, aber er war darüber hinaus, er war auch noch ein Mensch, der verurteilt wurde in seiner Zeit, dann wieder rehabilitiert und die Nazis haben ihn als Symbol verwendet. Das ist natürlich jetzt immer schwierig, wenn man jetzt nur die Tafel dahin stellt, wird der normale Mensch, der da vorbeigeht und sich für das Thema gar nicht so interessiert, wirklich die Hintergründe alle verstehen? Und so tief einsteigen, also man kann auch schon, wenn man das zum Anlass nimmt, so eine Figur dann auch mal abzubauen, dann kann man das ja auch breiter diskutieren, da lernen alle was von. Und man lernt etwas über die Zeit und über die Person und auch über die Gründe der Nazis, warum sie gerade so einen verruchten Verbrecher dann zum Symbol für Kolonialismus machen mussten. Nicht? Also, und dann stellt man das Ding weg, der hat im öffentlichen Raum nach meiner Meinung nach nichts zu suchen.
So, und dann müssen wir nach Kriterien suchen. Ich denke, wir sind uns schnell einig, dass wir nicht alle Denkmäler, alle Statuen abbauen wollen. Es gibt ja wahrscheinlich auch viele Personen, die geehrt, gewürdigt, an die erinnert wird, die weder ganz gut noch ganz böse sind. Also die berühmten Zwischentöne. Es gibt einen Churchill, der gegen Faschisten gekämpft hat, der aber ein Rassist war. Es gibt einen Christopher Columbus, der ein Weltenentdecker für die einen war und für die anderen Wegbereiter des Kolonialismus. Das ist eben nicht immer so eindeutig wie bei Peters, den wir gerade hatten, oder Hitler oder Stalin. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber wie viel Ambivalenz, also sowohl ein bisschen gut als auch ein bisschen böse, können wir aushalten, sollten wir aushalten und können wir auch im öffentlichen Raum weiter aushalten?
Also aus meiner Sicht ist es wirklich so, wie ich jetzt ja schon mehrfach gesagt habe, dass das bei jeder einzelnen Statue wieder diskutiert werden muss und transparent diskutiert werden muss und eben nicht in diesem kleinen wissenschaftlichen Kreis, der ja eben auch extrem weiß, heteronormativ und leider auch immer noch männlich ist, größtenteils, also zumindest bei den Entscheidungsträgern. Also da, denke ich, muss eben bei jeder Sache darüber gesprochen werden, ganz, ganz offen. Und nein, ich bin auch nicht dafür, dass jedes Denkmal aus dem öffentlichen Raum entfernt wird. Aber diese Selbstdarstellung, die eben in einem politischen Denkmal zumindest drin ist, die ist ja eben immer damit verbunden, dass sich der Mensch, der sich da präsentieren lässt, eben tatsächlich für einen besonders guten Menschen hält. Und wenn er dann abgebrochen wird, wird er dann eben für einen besonders schlechten Menschen gehalten. Und kein Mensch hat eigentlich weder das eine noch das andere verdient. Also weder diese Heiligsprechung noch eben das Umgekehrte.
Aber Herr Küppers-Adibisi, wie viel Toleranz oder Ambivalenz müssen wir aushalten bzw. aufbringen können? Nehmen wir eine Figur wie Bismarck. Der war einerseits Staatengründer. Wir haben viele Statuen von ihm in Deutschland stehen. Und auf der anderen Seite war er ein Vertreter, eng verbunden mit der kurzen Zeit des deutschen Kolonialreichs. Eine ambivalente Figur.
Wie viel Spannung wir da aushalten müssen, ist eine Frage, die ich gerne aufsplitten möchte, in wer diese Spannung denn aushalten soll oder muss. Das ist wahrscheinlich die deutsche Gesellschaft als Ganzes. In dem Augenblick, wo ich aber anfange, eine Pluriperspektive einzuführen, die auch schwarze Perspektiven oder Perspektiven von People of Color mit einbezieht, wird es natürlich sofort kritisch. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, und da knüpfe ich nochmal an das an, was ich vorhin gesagt habe, nämlich die Herleitung von der Gegenwart über die Zeit der verschiedenen deutschen Staatsformen, dass wir eine Kulturproduktion haben, die ein negatives Bild von schwarzen Menschen perpetuiert. Wenn wir jetzt einfach dahingehen und sagen, okay, wir machen eine Korrektur dieses komplett ausschließlich weißen Diskurses, der nur an sich selber adressiert ist. Das sind ja weiße Menschen, die da mit weißen Menschen kommunizieren durch diese Kulturunprodukte, nenne ich sie mal. Dann haben wir immer noch nichts für die Zukunft getan. Wir haben zwar etwas korrigiert an dem ursprünglich rassistischen oder kolonialistischen Bild, aber wir haben noch keine positiven Bilder in den öffentlichen Raum gestellt, die sich damit auseinandersetzen, was denn Wissensproduktionen von schwarzen Menschen und von People of Color betrifft. Und die fehlen einfach in der Akademie, in den Medien, in der Kunst, in allem. Also das ist, wie gesagt, ein 360-Grad-Thema.
In historischen Museen auch.
In Museen natürlich.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren im Wortwechsel heute unter der Überschrift Sturm auf Ikonen des Rassismus. Brauchen wir einen neuen Blick auf unser kulturelles Erbe? Mit dabei die Historikerin und Museumschefin Ute Ewert, der Ethnologe und Wissenschaftsjournalist Andreas Schlotauer und der afrodeutsche Kulturaktivist und Künstler Michael Küppers Adibisi. Was auch immer man von ihnen hält, aber Denkmalstürze oder Bildersturm hat es immer gegeben. In der jüngeren Geschichte sei kurz erinnert an 1968. Auch da ging es damals schon teilweise um Ikonen der Kolonialzeit. 1989, ganz klar, Lenin, Stalin, die sozialistischen Helden. Ein jüngeres Beispiel wahrscheinlich auch Saddam Hussein im Irak 2003. Die interessante Frage, die sich an die gegenwärtige Bewegung knüpft. Black Lives Matter ist im Kern dieser Bewegung, ist ja, kann sie aus ihrer Sicht nachhaltig etwas bewirken? Bewegen wir uns zu auf eine Art Epochenwechsel und diese Denkmalstürze sind sozusagen ein kleines Indiz dafür, dass sich wirklich etwas bewegt oder fürchten Sie, dass das eher ein Sturm im Wasserglas ist?
Also die Befürchtung besteht natürlich, aber ich weigere mich da, die Hoffnung aufzugeben, dass das jetzt tatsächlich ein Zeichen davon ist, dass sich hier nachhaltig etwas ändert. Also das ist ja nur ein Symptom von vielen. Die Denkmalstürze, die betreffen mich jetzt als Museumsleiterin von einem Museum, in dem solche Denkmäler dann nochmal ausgestellt worden sind, nachdem sie entfernt worden sind, schon besonders. Aber es ist eben nur ein Ding von vielen, was gerade stattfindet und dass da, denke ich, ist die Hoffnung einfach da. Das ist ein Symptom, was jetzt gerade irgendwie medial natürlich auch besonders präsent ist, aber es ist eben nur eins von vielen. Und da hoffe ich, dass das auch eins von vielen Zeichen ist, dass sich hier nachhaltig etwas ändert.
Haben Sie diese Hoffnung auch, Herr Schlotauer?
Also wir haben ja jetzt folgende Frage eigentlich immer gestellt. In den USA ist ja relativ klar, da ist ein sehr hoher Prozentanteil von Afroamerikanern, die sich auch als solche verstehen und auch als Community auftreten. In Deutschland weiß ich nicht, das wäre jetzt eine Frage an Herrn Küppers, Adebisi, wie hoch unser Prozentsatz etwa ist, von dem wir in Deutschland ausgehen können. Vorhin fielen die drei Begriffe weiß, alt, Mann. Also ich will jetzt nicht sagen, welcher drei Kategorien ich mich jetzt anschließen würde. Ich klinge männlich, mein Alter kann niemand sagen und ob ich weiß bin, weiß auch keiner. Also man sieht mich ja nicht. Insofern finde ich diese Kategorienbildung in Deutschland deswegen problematisch. Wir haben ja, weiß ich wie viel, 2 Millionen aus der Türkei in der zweiten, dritten Generation, also Deutsche, 100% Deutsche. Wir haben aus dem arabischen Raum sehr, sehr viele aus dem Afghanistan, die haben deutschen Pass. Das sind für mich Deutsche, egal wo sie herkommen. Wir haben also etwa 30-40%, denen man Migrationshintergrund so nachsagt, die sich oft gar nicht so fühlen. Also ich will jetzt auch nicht sagen, ob ich Migrationshintergrund habe, aber ich definiere mich als Deutscher, ganz klar. So, und jetzt hat man natürlich diese starken Minderheiten, die auch die Diskussion dadurch prägen, dass sie halt sehr, sehr viele Leute sind. Ich habe schon manchmal den Eindruck, dass die Freunde von mir, die aus Afrika in Deutschland leben oder eben die gemischte Eltern haben, die Kinder, dass die oft eben eine sehr kleine Minderheit darstellen und deswegen auch dann leider das Thema zu wenig in die Öffentlichkeit kommt. Und deswegen finde ich jetzt die Gelegenheit, das mal zu nutzen, dass Belgien, Frankreich, die haben ja wesentlich höhere Anteile, dass dieses Thema bei uns mal diskutiert wird, das ist auf jeden Fall gut. Und ob es dann nachhaltig ist, hängt letztlich von dem Interesse zusammen. Wenn man sich für Afrika interessiert, dann wird man diesen Widerspruch, der über von Rassisten aufgebaut wird. Also ich bin ja viel in Afrika auch unterwegs und freiwillig und finde das sehr schön da. Und habe natürlich auch Erlebnisse, dass ich dann als anders wahrgenommen werde. Deswegen weiß ich auch, wie das sich anfühlen kann. Aber ich nehme es nicht böse und habe das ja auch nicht abwertend in der Regel. Und das sind halt die Erlebnisse, die bei uns leider durch die Personen, die zu wenig reisen in diese Länder, dann zu eigenen falschen Verhaltensweisen führen, die auch oft bösartig sein können.
Ne? Herr Küppers-Adibisi, glauben Sie, dass die gegenwärtige Auseinandersetzung, so wie wir sie ja hier jetzt auch diskutieren, mit Bildern, mit Denkmalen, mit Symbolen von Diskriminierung, sagen wir es einfach so, dass die tatsächlich das Zeug dazu haben, etwas nachhaltig zu ändern? Und wir reden jetzt von Deutschland. Wir reden nicht von den USA, sondern wir reden von Deutschland.
Ich mag es immer sehr gerne, das Ganze historisch zu betrachten. Wir brauchen gar nicht so weit zurückzugehen. Wir haben eine ähnliche Situation jetzt für Deutschland nach der sogenannten Wende oder der Wiedervereinigung. Zu der Zeit gab es in vielen Bereichen Deutschlands, und das war nicht nur im Osten, sogenannte Neopogrome. In der Zeit hat die Politik damit geantwortet, das Asylrecht zu verschärfen, um den Angriffen von rechts den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wir sind heute an einem anderen Ort in der Zeitgeschichte angelangt. Das heißt, wir haben einen globalen Widerstand, der sich gerade formuliert. Wir haben in Deutschland eine Situation, dass wir nachweisbar circa 1 bis 2 Millionen schwarze Menschen haben. Das hängt dann davon ab, wie schwarz definiert wird, ob dann die Brasilianerinnen, die African Brazilians, ob die mitgezählt werden, ob die US-Amerikaner mitgezählt werden, die sich schwarz positionieren, ob die Menschen aus Indonesien, aus Australien mitgezählt werden oder ob das Ganze hier im deutschen kurzgefassten Verständnis einfach nur die Menschen sind, die direkte Nachfahren von Menschen aus Afrika sind. Das Problem dieser verkürzten Sicht ist, dass wir durch die Jahre seit der Abschaffung der Kolonialität in Deutschland eigentlich auch das Schwarzsein in Deutschland abgeschafft haben, ähnlich wie wir das mit dem Jüdischsein getan haben. Das heißt, wir haben selbst in den 80er, 90er Jahren noch Menschen, die beispielsweise aus Kamerun versucht haben, diese Nationalität, die Herr Schlotauer da so selbstverständlich für sich claimt und damit natürlich auch indiziert, dass er ein weißer Mensch ist, die versucht haben, als Nachfahren von sogenannten Deutschen ihre Deutschheit auch zu claimen und von Deutschland ausgeschlossen worden sind und ihre Staatsangehörigkeit nicht anerkannt bekommen haben. Das heißt, wer überhaupt am Diskurs teilnehmen kann, und da ist dann auch das Argument, was dann oft gebracht wird, ja, wenn es um Restitution zum Beispiel geht, dass die afrikanischen Länder ja gar nicht so ein großes Interesse daran haben, dass Sachen sich verändern, dass da ein Paradigmenwechsel passiert, dann vergisst das einfach, dass wir seit spätestens 2010, seit die Afrikanische Union, und damit mache ich den Bogen auch zu, seit die Afrikanische Union gesagt hat, okay, die afrikanische Diaspora weltweit zu der Zeit bringt 5 Billionen zurück nach Afrika und wird damit auch zum Teil des afrikanischen Kontinents erklärt. Und seitdem haben wir eine Stimme in der Afrikanischen Union als afrikanische Diaspora.
Würden Sie es trotzdem noch in einem Satz vielleicht zusammenfassen können? Was trauen Sie der gegenwärtigen Bewegung zu? Was kann die anstoßen?
Die gegenwärtige Bewegung macht klar, dass es sich nicht um ein national isoliertes Phänomen handelt, sondern dass es hier darum geht, dass globale schwarze Befreiungsbewegung im Anschluss an die panafrikanischen Bewegungen des 20. und 21. Jahrhunderts, Negritude, Panafrikanismus, die Unabhängigkeitsbewegung in den afrikanischen Staaten, aber auch die Freiheitsbewegung hier in Deutschland, ob das nun Black Power Bewegung in den US-Streitkräften waren, dass das endlich einen Kristallisationspunkt gefunden haben. Wir haben 1992 eine Bewegung gehabt, die nannte sich Rassismus tötet, und das ist eigentlich der direkte Anknüpfungspunkt im Laufe der Pogrome von damals, der heute sein Wiederaufflammen findet.
Frau Ewert, was trauen Sie der jetzigen Bewegung zu und gerne auch nochmal mit dem Blick auf Deutschland, auch wenn wir hier von anderen Zahlen von Menschen sprechen, People of Color sind, so haben Sie natürlich trotzdem ein gewisses Gewicht. Wie groß schätzen Sie das ein, um tatsächlich stärker vorzugehen gegen Altersrassismus, den es in Deutschland gibt, auch wenn vielleicht bei uns keine Polizisten, Schwarzen, die sie festgenommen haben, ihr Knie ins Genick stellen?
Es gibt ja andere Gewalthandlungen deutscher Polizisten gegen schwarze Menschen oder gegen People of Color.
Das stimmt nicht. Im Laufe der Demonstrationen letztes Wochenende sind viele Bilder von weißen Polizistinnen, die schwarzen Menschen ihr Knie in den Nacken gestemmt haben oder die sie mit Stöcken verprügelt haben, vorzuweisen. Also wir haben die gleiche Situation auch in Deutschland.
Und wenn dem so ist aus Ihrer Sicht, nochmal weiter, Kann sich daran etwas ändern, ausgelöst durch eine Bewegung, die im Moment vielleicht ein Gewicht hat, wie lange Zeit nicht, seit Martin Luther King nicht mehr?
Das muss. Meiner Ansicht nach muss das, weil diese Gesellschaft das nicht auf Dauer aushält, eben rassistische Grundlagen weiterzuführen. Und ich denke, dass da dann eben auch ein genauso schwieriger und mit Auf und Ab und Rückschlägen Weg nach wie vor uns liegt, wie er auch schon hinter uns liegt, der auch ähnlich ist, würde ich jedenfalls als Feministin so sehen, wie es eben für Frauen hier in Deutschland war. Und ich möchte auch nochmal dazu sagen, wir haben bisher jetzt noch gar nicht darüber gesprochen. Wir haben ein Rassismusproblem und ein Problem des Vergessens in Bezug auf die kolonialistische Vergangenheit Deutschlands, die jetzt auch nicht so großartig war, aber eben trotzdem zu sehr viel Leid geführt hat in Bezug auf asiatischstämmige Menschen. Darüber haben wir übrigens noch gar nicht gesprochen. Das ist eine große Community, die eben auch unter Rassismus leidet. Das sollte man vielleicht mit einbeziehen. Wir gehören zusammen und nicht auseinander dividiert.
Ich möchte noch einen Aspekt einführen, den ich gern mit Ihnen diskutieren würde. Und dieses Thema heißt Sprache. Wenn man der Überzeugung ist, dass Sprache zugleich am Ausgangspunkt für eine Haltung, die Menschen einnehmen, steht und aber auch Ausdruck von Einstellungen von Menschen ist, können Sie, die Sie hier diskutieren mit uns heute Abend, dann die Forderung unterstützen, dass das Wort Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen gehört?
Also im Grundgesetz ist es ja als positiv formuliertes Ausschlusskriterium damals so gewesen und formuliert worden. Es ist natürlich die Frage, will man so ein historisches Dokument sprachlich korrigieren? Also
eher nicht.
Ich frage mich das, also als Wissenschaftler würde ich mich jetzt da erstmal mit beschäftigen, wie dieser Begriff damals formuliert und verstanden wurde und was damit gesagt werden sollte. Und dass der Satz, der jetzt im Grundgesetz drinnen steht, dass niemand wegen seiner Glauben, Geschlecht, Rasse und so weiter verurteilt werden darf, dann ist die Frage, wie ersetze ich diesen Begriff, damit er tatsächlich auch wirkungsvoll bleibt. Weil ja natürlich dieser Begriff auch gewährleistet, dass rassistische Beleidigungen durch Strafe und durch Gesetz verfolgt werden können.
Die Grünen fordern das ja, dass der Begriff gestrichen wird aus dem Grundgesetz. Es gäbe keine Rassen, sagen die Grünen. Und dass es irgendwie gehen muss, hat Frankreich bewiesen. Die haben vor 2 Jahren den Begriff Rasse aus ihrer Verfassung gestrichen. Soll man es in Deutschland auch tun, Herr Küppers-Adibisi?
Ich freue mich immer wieder, wenn solche Diskurse aufkommen. Ich selber habe relativ wenig damit zu tun, weil Sprache ist auch zugleich Handlung und ich handle möglichst wenig rassistisch. Das heißt, ich gebrauche Begriffe, die ein Weltbild der, ja, in dem Falle der Nazis perpetuieren, natürlich nicht selber. Ob das aus dem Grundgesetz gestrichen werden soll oder nicht, ist auch eine interessante Frage.
Aber die Sie aber nicht wirklich berührt.
Die mich nicht wirklich berührt, weil mich berühren eher die Auswirkungen auf Arbeitsmarkt, auf die Möglichkeiten, die schwarze Menschen haben, wenn sie aufgrund von rassistischer Ausgrenzung von der Polizei angemacht werden oder niedergeknüppelt oder einfach nur racial profiling-mäßig in Situationen geraten, in die andere Menschen nicht kommen. Das R-Wort, also ich benutze das Wort, was Sie da immer wieder aussprechen, nicht einfach, um keine Gewalthandlungen gegenüber Menschen zu begehen, die ich nicht haben möchte. Deswegen ist auch genauso das M-Wort oder das N-Wort eigentlich inzwischen Standard geworden, auch in der akademischen Abhandlung von Sachen, um eben diese Gewalttätigkeiten nicht zu begehen.
Frau Ewert, wie sehen Sie es? Rasse aus dem Grundgesetz raus?
Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass die Diskussion geführt wird. Als das damals gemacht worden ist, war das eben vor dem Hintergrund eines rassistischen Regimes, was dann eben auch zu der Vernichtung von Menschen geführt hat. Und man hatte da dann eben einfach noch keinen anderen Begriff. Es war was Gutes damit gemeint, aber es ist ja in Ordnung, das dann eben zu überarbeiten, wenn man dann gesellschaftlich noch mal ein Stück weiter ist. Ich habe jetzt keinen alternativen Begriff. Ich habe schwierig.
Die FDP sagt Ethnie oder ethnische Herkunft.
Ja.
Das ist zumindest nicht so belastet, der Begriff, sagt aber im Grunde das Gleiche.
Sagt er nicht. Nein, Rasse sagt etwas Biologisches. Ethnie sagt eigentlich eher etwas Kulturelles.
Also ist es der bessere Begriff aus Ihrer Sicht?
Ja, aber also ich finde nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Ich denke, dass das eben mit den Menschen besprochen werden sollte, die eben unter dem Rassismusbegriff am meisten zu leiden haben. Das habe nicht ich als Weiße. Ich finde, das ist wirklich ein Ding, wo ich die Gewalt der Sprache ja nicht an mir selber spüre. Und das ist etwas, was eben den Menschen, die hier leben und eben ein Stimmrecht haben, auch einfach überlassen werden sollte.
Wie sehen Sie es?
Die Grünen schlagen also statt Rasse rassistische Zuschreibung vor, nicht? Also die umgehen dann auch nicht den Begriff Rasse. Und das Nächste, was man natürlich auch sehen muss, dass die war damals eine bewusste Abgrenzung im Grundgesetz 1949 gegen die Nazis und mit ihrem Wahn mit Rassen. Also ich hänge überhaupt nicht an Worten. Und wenn sich jemand wirklich damit beleidigt fühlt, dann finde ich, kann man das Wort auch vermeiden.
Herr Schlotterer, ich habe eine Frage an Sie.
Ja.
Ich höre da so ein Schlingeln, so ein Schlawinern in Ihrer Argumentation. Wenn sich Menschen wirklich dadurch beleidigt fühlen, meine Frage an Sie, wenn Sie den Begriff nutzen, fühlen Sie dann, dass Sie jemanden damit beleidigen? Also ist Ihnen klar, dass das Wort für ein Konzept steht, das Menschen in unterschiedliche Rs aufteilt und das ein biologistisches Konzept ist, das Grundlage für Kolonialismus, für Versklavungshandel, für ganz viele Phänomene sind, die Sie vorhin abgelehnt hatten?
Ja, also ganz einfach, ich benutze den Begriff nicht. Wenn, dann spreche ich von Ethnien oder auch mal von Stamm oder von Volk, ne, wenn das so ein traditioneller Begriff ist in der Ethnologie im 19. Jahrhundert, aber nicht von Rassen, weil ich auch das an diesen Begriff nicht glaube, ganz einfach, weil die Menschen haben sich seit Jahrtausenden.
Also nochmal, meine Frage war nicht an das Wort, sondern an das Konzept und das Wort, das für ein Konzept steht.
Dazu kenne ich dieses Konzept, weil für mich ist es kein Konzept dahinter. Also ich betrachte das. Ich habe noch nie entdecken können, dass hinter dem Begriff Rasse ein Konzept steht und ein belegbares Konzept. Da müsste ich dann als Biogenetiker anfangen und die Leute anfangen zu untersuchen in großem Maßstab, um festzustellen, wo die Gene sich ähneln.
Also meiner Ansicht nach steht das Konzept der Entwertung der Menschen dahinter.
Wir können das auch klassisch akademisch runterbrechen. Und auf die Wortgeberinnen da zurückkommen. Aber für mich ist das mehr interessant, an der Stelle einfach festzustellen, wie weiß der Diskurs da in Wirklichkeit ist. Ne? Für mich ist das eher so ein Phänomen, dem wir uns heutzutage halt stellen müssen. Und an der Stelle stimme ich Ihnen wirklich zu, Herr Schlotterer. Während in anderen Ländern durch die Dichtheit der schwarzen Bevölkerung die weiße Bevölkerungsanteile nicht umhin kamen, ihre Positionen, ihre Sprachgebung, ihre Konzepte und auch ihre Gesetzgebung zu revidieren und anzupassen an die Gegenwart, haben wir diesen Prozess in Deutschland bis jetzt in dem Maße noch nicht vollzogen. Das heißt, wir sind sowohl in der Sprache als auch in der kulturellen Verortung immer noch in einem, und Grada Quilomba in ihrem Buch Plantation Memories formuliert das sehr gut. Jedes Mal, wenn ein solches Wort, ein solches Konzept in den Diskurs eingebracht wird, gehen wir eigentlich auf eine Zeitreise und versetzen diejenigen, die betroffen sind, wieder in die Zeit der Versklavung zurück.
Jenseits vom R-Wort, wie weit sollte der Versuch, diskriminierende Sprache zu vermeiden, gehen? Wir sollten nicht mehr eine Mohrenstraße haben, wir sollten keinen Negerkuss mehr haben, wir sollten das Lied Zehn kleine Negerlein nicht mehr singen. Offene Frage, wie weit sollte es gehen?
Ja, das ist doch ein Ding, was jeder Mensch mit sich selber aushandeln muss. Wenn Sie wollen, dass ich hier sitze und Aua, Aua sage, dann machen Sie einfach weiter. Wenn Ihnen das wichtig ist, dass wir tatsächlich auf Augenhöhe Diskurs kommen, dann belästigen Sie mich bitte nicht mit Konzepten, die mich herabmindern.
Es sind ja Diskussionen, die geführt werden und ich erwähne sie, wenn es um Straßennamen beispielsweise geht. Es geht bis hinein in bestimmte Filme, die Konzepte transportieren. Die Frage ist wirklich, wie weit können wir bei der Sprachwahl gehen, wenn wir jegliche Diskriminierung von welcher Seite auch immer vermeiden wollen?
Jegliche Diskriminierung wird sich nie vermeiden lassen. Aber wenn ich darauf angesprochen werde, dass das eine Sprachgebung ist, die jemanden anderen zumindest stört, und das ist das, was ich meine. In Deutschland ist die Sensibilität, Rassismus selber als Phänomen, wird in Deutschland ja erst seit 2000 überhaupt anerkannt. Und da müssen wir einfach auch es schaffen, das weiße Wissensmanagement aufzubrechen und das zu diversifizieren. Es gibt inzwischen so viel, es gibt einen ganzen Korpus an Produktionen von People of African Descent und von People of Color, die Alternativen zur Verfügung stellen, und die sagen, oh, wenn ihr euch mit uns unterhalten wollt, wenn ihr euch tatsächlich mit uns unterhalten wollt und wenn ihr nicht nur über uns reden wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, eure Sprachgebung anzupassen.
Frau Ewert, ich würde Sie auch gerne noch dazu hören. Es gibt den Theatermann Milo Rau, der spricht im Zusammenhang mit manchen Diskurs von einer aggressiven Hypersensibilität, der sich da bei einigen zeigt. Wie sehen Sie diese Geschichte mit der Sprache?
Also ich sehe das so, dass ich möchte, dass diejenigen, die es betrifft und die dadurch verletzt werden, halt darüber sprechen. Und umgekehrt habe ich manchmal ein bisschen das Problem damit, dass eben sehr weiße und sehr privilegierte Menschen da in so einer Art vorauseilenden Gehorsam rennen und eben auch nicht zuhören, eben auch nicht im Diskurs sind eben mit den People of Color und People of African Descent, sondern einfach quasi schon selber entscheiden. Und das wirkt manchmal ein bisschen paternalistisch, was jetzt das Richtige sein könnte. Also wir Deutschen haben ja immer das Bedürfnis, irgendwie besonders alles richtig zu machen. Und es gibt dann einen Weg und den verfolgen wir und hören dann aber nicht zu. Und ich glaube, da ist ein großes Problem, dieses sich gegenseitig zuhören. Das sollte schon noch gewährleistet sein. Aber ich bin nicht diejenige, die darüber entscheiden sollte, ob das N-Wort oder R-Wort verletzend ist oder nicht.
Ja, ich wollte noch ganz kurz da noch was zu sagen. Das wird mir ein bisschen zu sehr auf Gegensatz auf Weiß und andere, also wir müssen einfach in Deutschland immer sehen, wir haben eine starke türkische Community, die ganz anders denkt, die auch nicht diese Problematik bei den Wortwahlen hat, wie vielleicht ein Teil unserer intellektuellen Szene hat diese Probleme. Das sind aber nicht unbedingt die, die Migrationshintergrund haben. Und wir haben einen sehr hohen Anteil von 30-40%. Das heißt, wir haben so Communities, wir fragmentieren uns sehr viel stärker, als wir das oft wahrnehmen. In Berlin erlebe ich das, weil ich doch eine ganze Menge Freunde habe in allen möglichen Umfeldern, aus Afghanistan, aus der Türkei kommt, was weiß ich was, also aus dem arabischen Raum und auch aus Nordafrika. Und man sollte nicht unterschätzen, dass zum Beispiel auch Marokkaner gegenüber den südlich der Sahara lebenden Afrikanern durchaus sehr rassistisch sein können. Und wir sollten es nicht zu sehr jetzt auf diesen verengen, auf den Diskurs in Deutschland, dass wir von Weiß und People of Color sprechen, sondern wir haben eine viel größere Fragmentierung mit starken Gruppen. Und das sieht man ja zum Beispiel ja auch, den Konflikt Antisemitismus. Das Problem ist ja nicht nur deutsch, es ist eben auch arabischstämmig oder aus den arabischen Ländern kommende Deutsche, die dieses Problem massiv oder aus dem türkischen Bereich kommenden durchaus auch haben können, nicht? Das ist eben nicht nur, sag mal, der, den wir uns immer vorstellen als durch und durch weiß seit mehreren hundert Jahren. Und diese Art von Problemen ergreifen wir dann gar nicht, wenn wir diesen künstlichen Gegensatz jetzt so hier hinstehen und stellen und stehen lassen. Also es ist nicht nur weiß eine Kategorie.
Der Gegensatz ist sehr wohl künstlich, nur ist das natürlich auch gleichzeitig eine Verdrehung der Perspektiven, weil die Künstlichkeit dieses Gegensatzes oder angenommenen Gegensatzes ist von weiß produziert worden und nicht von schwarz. Und wir leben jetzt heutzutage mit den Auswirkungen dieses produzierten Gegensatzes, der sich natürlich auch als Fiktion darstellen lässt. Es gibt in dem Sinne, und da sind wir wieder bei dem R-Begriff, es gibt in dem Sinne keine R's. Ne? Also wir haben keine schwarzen und weißen R's. Und das ist aber auch in der deutschen Geschichte, ob ich mir nun anschaue, die Schlager der 20er Jahre, die Schlager der 30er Jahre, die Schlager der 50er, die der 70er und dann letztendlich in der Produktion von Nachfolgegrößen aus der Nazizeit wie Siegel, der ja einer der Hauptproduzenten dann in den 70er, 80er Jahren gewesen ist, die dann natürlich auch das gleiche Kulturgut wieder in diese Schlager mit einbringen. Wir haben das gleiche Phänomen in Filmen von Trude Herde aus Köln, die ja relativ bekannt im Umfeld von Milovic Theater ist, die dann plötzlich irgendwelche animierten fremdländischen Tänze im Land von schwarzen Menschen vor diesen Menschen vollführt und dann sich dafür Applaus zuklatschen lässt. Das sind natürlich auch Fortführungen von Filmproduktionstechniken, die Nazis bereits erfunden haben und die teilweise zum Beispiel durch Theodor Michael, einem unserer bekanntesten Afrodeutschen, dann auch erlitten worden sind, der sagt, ich hatte nie die Möglichkeit, Akademiker zu werden, weil das Einzige, was die weiße Gesellschaft mir zugebilligt hat, einfach war, dass ich Schauspieler bin.
Ich möchte zum Schluss noch eine Frage an Sie alle richten. Und das ist vielleicht die schwierigste Frage, die ich mir da zum Schluss aufgehoben habe, nämlich die, wie verlernt eine Gesellschaft Rassismus?
Also ich bin der Meinung, dass eine Methode kann sein, indem man sich tatsächlich in die Länder begibt und dort selber als Fremder lebt und die Erfahrung macht, dass man nach einer Zeit seine Hautfarbe komplett vergisst. Diese Art von Erlebnis kann zum Nachdenken führen, muss es aber nicht. Und so eine Safari-Reise wird mit Sicherheit auch nicht zu diesem Erlebnis führen, sondern das bedeutet dann schon, dass man auch sich auf das Leben vor Ort in den unterschiedlichsten Gegenden, Landgegenden, dass man dort auch diese Erfahrung machen kann. Diese Art von Erfahrung hat zumindest mich anders geprägt. Ob das für jeden hilft, weiß ich natürlich auch nicht.
Rassismus zu verlernen ist prinzipiell ganz einfach. Wir müssen die gesamte Kulturproduktion, die rassistisch vorbelastet ist, von Bord werfen. Das heißt, wir müssen im Prinzip bei Null wieder anfangen. Oder wir gehen den umgekehrten Weg und nehmen nicht das Privileg wahr, dass wir als Menschen deutscher Nationalität haben, in jedes Land der Welt quasi reisen zu können, was umgekehrt die Menschen in diesen Ländern natürlich nicht haben, sondern wir befassen uns mit den Produktionen der Menschen, die hier vor Ort sind, die sogenannte People of African Descent, die Diaspora und die People of Color, die zum Beispiel aus Asien kommen, und nehmen deren Wissenproduktion, ob die sich nun medial, künstlerisch, akademisch, wissenschaftlich, museal, was auch immer äußern, und nehmen das als Teil unseres gesamten Kulturkosmoses endlich auf und an.
Aus meiner Sicht ist es auch als Gesellschaft, also nicht nur das Individuum, sondern die Gesellschaft, die sich da eben ändern muss und Rassismus verlernen muss, so dass eine gewisse Wechselwirkung stattfinden muss zwischen den Individuen, die darüber diskutieren und darüber streiten und halt immer wieder etwas in Frage stellen, und dem Gesetzgeber. Ich glaube, dass da etwas stattfinden muss, damit es gesellschaftlich nachhaltig bleibt.
Damit ein Punkt, wie das passieren kann, ist natürlich auch die Förderkultur. Es gibt ganz konkrete Formate wie die Black Berlin Biennale for Contemporary Art and Discourse, die von schwarzen Menschen initiiert wird. Der Mea Yim Award, der ist von der UNESCO als erster schwarzer deutscher Literaturpreis zur Erinnerung an den Versklavungshandel und seine Abschaffung ausgelobigt worden. Also es gibt ganz viele Sachen, nur werden die von der weißen Förderlandschaft meist nicht wahrgenommen.
Und damit sind wir am Ende dieser Diskussion für heute. Unter der Überschrift Sturm auf Ikonen des Rassismus brauchen wir einen neuen Blick auf unser kulturelles Erbe, diskutierten die Historikerin und Museumschefin Ute Ewert, der Ethnologe und Wissenschaftsjournalist Andreas Schlothauer und der afrodeutsche Kulturaktivist und Künstler Michael Küppers-Adibisi. Ihnen allen vielen Dank.